Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus, Nummer 27. Heute wieder mit mir im Studio der Olaf Schröer. Herzlich willkommen und danke, dass du da bist, denn wir haben heute was Spannendes vor. Wir wollen heute die Frage klären, ist Israel noch Gottes Volk? Denn es wird ja öfter mal gesagt, also in Israel, da muss noch einiges stattfinden, die müssen noch aus der Diaspora zurückkommen und es muss aufgebaut werden. Und heute ist Israel besondererweise Gottes Volk und andere sagen, nein, das stimmt nicht. Die Christen sind genauso Gottes Volk wie Israel oder die haben sich abgelöst oder es gibt viele Theorien. Jetzt möchte ich mit dir über eigentlich drei große Dinge sprechen. Das eine, welchen Stellenwert hat Israel im Alten Testament? Dann, welchen Stellenwert hat Israel im Neuen Testament? Und welche Rolle wird Israel am Ende spielen? Also die Frage zukünftig. Also erstmal danke, dass du dich diesen Fragen stellst. Das war ja, kommt ja heraus, wir hatten schon angekündigt, aus einer Zuschauerfrage, die wir das letzte Mal schon hatten. Da war ja die Frage mit Israel, ist Israel noch Gottes Volk oder nicht? Und es wurde auch, wie hat es da geheißen, Israel ist der Zeiger an der Weltuhr Gottes, so wurde es formuliert. Also hier war ein großer Wert gelegt auf das Volk Israel. Vielleicht soll ich einfach mal das nochmal vorlesen, aus der die Zeit nehmen wir uns, ne? Damit die Zuschauer wissen, wo wir sind. Also es war ein Zuschauerkommentar zu einem Vortrag von dir, der hieß Warum Adventist? Und der Zuschauerkommentar, ich fand den halt so gut, da haben wir jetzt schon die zweite Sendung drüber. Auch, hier heißt es, auch ist Israel nicht endgültig verworfen, sondern nur bis 1948 beiseite gesetzt. Seit 1948, in Klammern 1882, hat die prophetische Zeit für Israel wieder zu laufen begonnen. Wichtige prophetische Wegmarken waren die Jahre 1917, die Balfour Declaration, 1947 der UN-Teilungsplan für Palästina, 1948 Staatsgründung von Israel, 1967 Israel erobert Jerusalem, Jerusalem erstmals seit 2555 Jahren wieder ungeteilte Hauptstadt eines unabhängigen Judenstaates. Jetzt kommt ein Exkurs. Es hat sich 1967 auch Jesu Prophetie aus Lukas 21,24 erfüllt. Dann geht es weiter, 1993 Osloer Friedensabkommen zwischen Israel und der PLO. Und ganz aktuell 2020 Friedensvertrag zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Merke, Israel ist der Zeiger an der Weltuhr Gottes. Das war jetzt ganz viel. Aber das ist sozusagen, hier werden so Wegmarken gezeigt. Das heißt, ganz deutlich kann man erkennen, dass Israel immer noch Gottes Volk ist. Und es geht hier irgendwo um Israel auch in den letzten Zeiten. Israel wird sogar als Weltuhr, also gesehen an Israel orientieren sich alle. Muss man sich orientieren, wenn man wissen will, in welcher Zeit ist man. Jetzt natürlich die Frage, also erstmal vielleicht vielen, vielen Dank für die vielen Kommentare, die ihr immer wieder schreibt, auch unter die Videos, auch für die Mails, die ihr uns zuschickt. Also wir sind immer dankbar dafür. Wir freuen uns, wenn wir über diese Themen sprechen können. Dieses Thema, ja, dazu wollte ich dich gerne mal fragen, weil da wurde viel genannt und wir werden bestimmt nicht auf alles eingehen können, aber wir können zumindest darüber sprechen, was hat es mit Israel damals auf sich, zur Zeit des Alten Testaments, zur Zeit des Neuen Testaments und in Zukunft. Beginnen wir doch einfach mit, welchen Stellenwert hat Israel im Alten Testament? Also ist Israel das Volk Gottes im Alten Testament?
Ja, vielleicht kann ich einen kurzen Exkurs anfangen, bevor wir auf die Frage direkt eingehen. Denn Israel in der Endzeit, Israel heute, hängt ja mit Prophetie zusammen, biblischer Prophetie. Und gerade über die Israel-Prophetie gibt es fünf verschiedene Ansätze, wie man damit umgeht. Erstens der Präterismus. Präterismus ist, dass man sagt, alles ist in der Vergangenheit schon geschehen, es gibt keine echte Voraussage. Und diejenigen, die dem folgen, sagen, Israel hat für die Zukunft überhaupt keine Bedeutung. Es gibt keine prophetischen Aussagen über Israel. Die tun alles wegwischen. Mhm. Zweitens Futurismus. Futurismus sagt, alle Voraussagen der Bibel, prophetischen Voraussagen der Bibel, gehen vor allen Dingen in die letzte Zeit. Und gerade viele Israel-Begeisterte sind im Futurismus, wo sie viele Aussagen, die auf Israel bezogen sind, auf das endzeitliche Israel beziehen, die vielleicht gar nicht auf das endzeitliche gemeint waren. Denn drittens gibt es die britisch-Israel-Auslegung. Die ist von einem Mann namens Armstrong erfunden worden, vor einigen Jahrzehnten. Und der hat gesagt, dass eigentlich die Nordstämme, die ja zerstreut worden sind, sich nicht ganz aufgelöst haben, sondern man kann sie ein bisschen nachvollziehen und nachverfolgen. Und da sagt er, es gibt das englische Königshaus, ist sind direkte Nachfahren der Nordstämme. Also die britischen, es gibt so bestimmte britische, die Sachsen, Angelsachsen, ja, also nicht alle Angelsachsen, aber ein Großteil der Angelsachsen sind verbunden oder können sich nachvollziehen lassen auf das Nordreich. Und deswegen sagen sie, das britische Königshaus ist teilweise eine Erfüllung der israelischen, der jüdischen, der israelischen Voraussagen, dass das nochmal Israel hier Herrschaft haben wird. Und das erfüllt sich halt in dem englischen Königshaus. Ja. Dann gibt es viertens eine wörtlich-symbolische Deutung. Das heißt, dass man Prophezeiungen auf Israel, gerade im Alten Testament bei Hesekiel, Sahaja und andere, teilweise wörtlich nimmt und wörtlich auf das heutige Israel bezieht. Aber an einigen Stellen geht es nicht und da versucht man dann irgendwo symbolisch was herbeizuzaubern. Und die fünfte ist, es gibt eine bedingte Prophetie. Bedingte Prophetie heißt, dass Prophezeiungen eine Bedingung haben. Natürlich, Daniel Offenbarung sind apokalyptische Prophetie, das heißt, die sind ohne Bedingungen. Das ist Ablauf der Weltgeschichte. Aber die klassische Prophetie hat fast immer Bedingungen, wie bei Jona. Ja? Jona verkündigt in 40 Tagen, wenn wir untergehen, aber es ging nicht unter, weil sie Buße getan haben. Ja? Und in dem Sinne ist dann auch die Israel-Voraussagen sind als bedingte Prophezeiungen zu verstehen. Das heißt, wenn Israel den Messias angenommen hat, dann wären sie Gottes Volk geblieben und wenn nicht, dann wären sie halt, sind sie verworfen worden. Und ich persönlich glaube, dass von diesen fünf Auslegungsmethoden, dass die fünfte die richtige ist. Aber warum, das können wir uns jetzt mal näher anschauen.
Ja, wäre interessant. Ja.
Genau, wäre interessant. Du hast gefragt, wie das im Alten Testament aussah.
Genau, also ist Israel Gottes Volk?
Ja, ich denke natürlich. Wir haben deutliche Beschreibungen, dass Gott sie erwählt hat, die Kinder Israel. Das fing an, dass er Abraham berufen hat. Er hat Bund mit Abraham geschlossen, mit Isaak, mit Jakob. Und natürlich begann eigentlich das Volk Israel als Nation am Sinai. Und am Sinai war der Bundesschluss. Da war das Grundgesetz, die 10 Gebote, weitere ausführende Gesetze und so weiter. Das war richtig die Staatsgründung, kann man sagen. Mhm. Aber interessanterweise, den Bund, den Gott geschlossen hat mit dem Volk Israel, nennt Paulus den alten Bund. Und der begann am Sinai. Natürlich gab es vorher auch schon einen Bund. Und der Bund, den es vorher gab, der eigentlich schon seit Adam und Eva bestanden hat, das ist eigentlich der neue Bund. Eigentlich ist der neue Bund der uralte Bund, der immer schon da war. Nämlich, dass wir erlöst werden durch den Glauben an Jesus, durch den Messias, der für uns kommt und stirbt und dass wir durch seinen Tod Errettung haben. Und dieser neue Bund, der ist für alle Menschen aller Zeiten, vom Adam bis zum letzten Menschen immer der gleiche. Aber es kam dazwischen jetzt der alte Bund mit dem Volk Israel. Und der begann mit dem Volk Israel am Sinai. Und dieser alte Bund endete mit dem Tod Jesu. Ja, weil mit dem Tod Jesu auch die ganzen Opferungen endeten und auch die ganzen Beschneidungen und alles, was damit zusammenhing, endete alles mit dem Tod Jesu.
Die ganzen Symboliken aus dem Zeremonialgesetz.
Genau,
Symbolik aus dem Zeremonialgesetz. Weil das Lamm war ja ein Symbol, das haben sie zum Beispiel geopfert, deutet es zum Beispiel jetzt auf Christus hin.
Und das war auch übrigens auch der Grund, das Heiligtum war der Mittelpunkt des alttestamentlichen Volkes Gottes. Zuerst die Stiftshütte und später der Tempel. Warum? Weil es hier um den Erlösungsplan ging. Mhm. Nicht nur, dass er dargestellt worden ist, der göttliche große Erlösungsplan, sondern dass er hier auch praktisch gezeigt worden ist. Sie haben geopfert im Glauben an den kommenden Messias und sie haben hier auch Gottes Charakter und Gottes Wesen dargestellt und von daher war das wichtig. Ja? Mhm. Wenn das nicht gewesen wäre, denn wer hätte das die Wahrheiten weitergegeben? Ja? Und eigentlich wollte Gott, dass dadurch alle Völker ringsherum den Erlösungsplan kennenlernen. Denn sie hatten den Auftrag, ein Licht zu sein für die Heiden und dann auch hier überall, dass auch die Heiden das annehmen und gerettet werden. Ja?
Das war der Grund, warum Gott ein Volk auserwählt hat.
Ganz genau. Das heißt natürlich, ein Grund war, um seine Linie, den Erlösungsplan, durchzuführen, dass der Messias auch aus dieser Linie des Volkes Gottes kommen konnte, aber auch, dass sie ein Licht für die Heiden sein sollten, dass die Welt missioniert wird. Mhm. Ja? Das haben sie versäumt, weil sie entweder abgefallen sind oder sie haben sich abgeschottet und beides war nicht gut. Mhm. Ja? Interessant ist, dass Gott am Anfang dieses Volk auch geführt hat durch eine Theokratie. Das heißt also, er selbst war der König und die das Volk geführt haben, waren Richter oder Propheten oder Priester. Aber Gott hat Gott das Volk geführt.
Mose war auch direkt verbunden mit Gott.
Ganz genau. Und Josua und nachher auch die anderen Richter. Ne? Mhm. Und nachher wollte das Volk einen König haben und dann war es eben das Königtum. War nicht Gottes Wille gewesen, aber Gott hat es zugelassen. Aber Gott hat selbst durch das Königtum auch noch weitergeführt. Aber das Problem war dann natürlich, was wir gesehen haben, wenn der König gläubig war, war das Volk auch gläubig. Ist der König abgefallen, ist das Volk auch abgefallen. Also der Einfluss war sehr, sehr stark vom König auf das Volk. Ja. Mhm. Ja, und das war dann natürlich nicht so günstig dann.
Ja. Wie war das überhaupt mit, also Gott hat sich jetzt ein Volk ausgesucht, also in dem Fall hat er aus Abraham ein großes Volk gemacht,
ja.
Hat also Israel entstanden und Israel soll jetzt ein Licht sein für die anderen Völker. Israel war das oft nicht, wie du auch gesagt hast. Manchmal haben sie einfach abgeschottet, haben gesagt, wir sind die Heiligen und alle anderen sind irgendwie böse. Manchmal sind die im Auftrag überhaupt nicht nachgekommen. Wie ist denn für die anderen Völker, ich denke jetzt an Ägypten oder China oder sowas, oder was immer für Reiche es damals schon gab, konnten die überhaupt gerettet werden oder wurden nur Israeliten gerettet?
Nee, also wir haben ja deutliche Hinweise, dass es auch Menschen gab außerhalb des Volkes, die auch gläubig waren. Erstens kann man sagen, nicht jeder, der zum Volk Israel gehörte, wurde gerettet. Mhm. Es gab sehr viel Abfall. Ja, und von daher ist ganz klar, dass nicht alle Israeliten automatisch gerettet waren. Und zweitens gab es auch Menschen außerhalb, ob das die Hure Rahab war oder auch die Moabiterin Ruth, die auch gläubig waren und auch teilweise ein Volk, der sie dazugehören wollten, aber die auch gerettet wurden. Ne? Also von daher kann man nicht sagen, es ist allein seligmachend, sondern es war ein Auftrag damit verbunden. Ne? Mhm. Interessant ist, dass man sagen kann, in den ersten Jahrhunderten war das Problem eher der Anpassung an die Heiden. Dass sie sich abgeschaut haben bei den Heiden, wie machen die das, und dass sie den Götzendienst und andere Sachen eingeführt haben. Und als sie nach Babylon verschleppt worden sind und wieder zurückkamen, haben sie gesagt, wir möchten nie wieder abfallen. Also haben sie eigene Gesetze gemacht, um das Gesetz Gottes herum, die aber so streng waren und so schlimm waren, dass es in der Wechselgerechtigkeit geändert ist und auch in der Abschottung. Die haben gesagt, wir dürfen uns nie wieder abfallen, also müssen wir uns von den Heiden fernhalten. Und dann konnten sie auch wieder kein Licht für die Heiden sein. Also von daher, so oder so war es im linken und im rechten Graben, war es immer problematisch. Mhm. Ja.
Ich habe es gerade gedacht, zum Beispiel an den äthiopischen Kämmerer damals, der Jesaja las. Der muss also irgendwie eine gewisse Affinität gehabt haben zum Tempeldienst und zum Volk Israel.
Ja. Und zum Beispiel, oder auch als Jona verkündigt hat, in 40 Tagen wird Ninive untergehen, irgendwie müssen die Menschen Gott gekannt haben. Mhm. Die haben nicht gefragt, ja, wer ist dein Gott und wo kommst du überhaupt her? Ja, nein, sie mussten irgendwo mussten auch wissen, dass Jona jüdischer, israelitischer Prophet war. Und von daher mussten sie irgendwie mitbekommen haben, dass der Glaube der Israeliten hier, die mussten das gekannt haben. Auf jeden Fall, in den direkt umliegenden Völkern war der Glaube schon bekannt. Auch bei Naaman, der hat auch den Glauben Israels dann kennengelernt. Aber weiter weg, denke ich sicherlich, war es eher schwieriger, diesen Glauben kennenzulernen. Aber Gott hat prinzipiell jedem Menschen die Möglichkeit gegeben, gerettet zu werden, wenn er nach seinem Gewissen leben kann, weil Gott jeden nach seiner Erkenntnis richtet und nicht und ihm nicht vorwirft, wenn er eine Sache nicht wissen konnte.
Ja, wobei ich das sogar interessant finde, ne, dass es sogar alte chinesische Schriftzeichen gibt, die sind älter als die Zeit Jesu, und da wird vom Lamm und so gesprochen. Ja. Das ist schon sehr besonders.
Richtig.
Also die hatten so eine Idee.
Ja, genau. Das Wort Schiff heißt auf Chinesisch, ist ein Zeichen, wo acht und Personen und
das ist, glaube ich, die Rettung, glaube ich.
Rettung, das Wort Rettung, das Rettung heißt acht Personen und Schiff, genau. Ja, genau. Die drei sind zusammen, das Wort, das chinesische Wort Rettung. Und das muss ganz klar aus dem Sintflutbericht hergekommen sein.
Das ist ganz viel aus dem Alten Testament.
Ja. Also von daher sieht man, dass auch Gottes Erkenntnis auch woanders da war. Mhm. Aber natürlich hat Gott das Volk Israel berufen, besonders mit dem Ziel, hier auch, sein Plan war sicherlich, auch dass die Prophezeiungen auf den Erlöser bringen sollten. Ja? Mhm. Denn wenn der Erlöser kommen würde, woher sollte man wissen, was der Richtige ist? Denn es gab zur Zeit Jesu sehr, sehr viele falsche Propheten und falsche Christus, die gesagt haben, ich bin der Messias. Aber Gott hat über die Jahrhunderte hinweg viele Prophezeiungen gegeben durch sein Volk. Und das war eine ganz wichtige Rolle, dass die Prophezeiungen, die sich dann erfüllt haben im Leben Jesu, gezeigt haben, dass er wahrer Messias.
Mhm. Ja?
Deswegen, und auch Gott wollte sich selbst offenbaren. Ja, wo sollte er sich sonst offenbaren? Und dort, wo sein Volk war, hat er sich offenbart. Ja, und dort sollte Gottes Wahrheit zu finden sein. Auch die Lehren, was ist der Mensch und was ist, wenn der Mensch stirbt und all die grundlegenden Fragen.
Es ist ja auch interessant, dass Christus damals sagte, als das Gesetz zusammenfasst, es ist Liebe. Ja. Hätten die Israeliten sich wirklich damals an dieses Gesetz gehalten, hätten sie wohl Liebe gezeigt in anderen Völkern.
Ja.
Die hätten darauf geschaut, hätten gesehen, wie ihr System funktioniert.
Ja.
Also Christus sagt ja, in der Welt ist es so, die Herrscher, die herrschen so über die anderen und die unterdrücken sie.
Genau.
Bei euch soll es nicht so sein.
Ja, genau.
Hätten die jetzt auf Israel geguckt, und bei Israel wäre es nicht so gewesen,
richtig,
hätten vielleicht viele gefragt, Warum ist das so? Also an was glaubt ihr? Wer ist euer Gott?
Das ist genau der Punkt. Die Frage ist, wie sollte Israel das Licht für die Heiden sein? Ja? Ich denke, der erste Punkt ist, wie du sagst, dass sie Gottes Charakter offenbaren. Nämlich liebevoll zu sein. Untereinander, aber auch liebevoll mit den anderen. Mhm. Ja? Und ich denke, es hat auch mal eine Zeit lang funktioniert. Aber es war nur eine sehr kurze Zeit. 80 Jahre waren das. Nämlich unter David und unter Salomo. Ja? Mhm. Und unter Salomo war das Reich so gewachsen. Und der hat so einen Einfluss gehabt. Ja?
Wobei nur am Anfang war es so bei ihm. Ne? Am Ende
ja, als er abgefallen war, war es immer schwieriger, das ist richtig. Ja. Ja? Aber am Anfang, die ersten Jahre, das ist richtig, da muss man von 80 Jahren wieder ein bisschen was abziehen. Ja? Mhm. Als die Königin von Saba kam, ne? Hat gedacht, die kam am Ende der Welt, kann man sagen, der damals bekannten Welt, und die sagte, ich habe von dir gehört, von deiner Weisheit. Ne? Also Israel sollte bekannt werden durch seine Weisheit, durch seinen Charakter, durch die Segen seiner Gesundheit. Das Gott hat ihnen Gesundheitsgesetze gegeben. Und wenn sie die ausleben, dass alle sehen konnten, die sind gesünder, weil sie sich daran halten. Ja? Mhm. Oder ihre Verstandeskraft auch, dass sie dadurch besseren Verstand hatten, wenn sie sich an Gottes Gesetze gehalten haben. Die Landwirtschaft, ja? Gott hat gesagt, 6 Jahre sollt ihr eure Felder bearbeiten, ein Jahr soll es ruhen. Ja? Und dass dadurch mehr Ernte kommt. Ja? Also Gott wollte, dass ein Segen sichtbar wird. Auch ihre handwerklichen Begabungen, ihr Wohlstand, die nationale Größe. Gott wollte Israel zum großen Volk machen. Aber er konnte es nicht, weil sie immer wieder abgefallen sind. Und dann hat er erlaubt, dass die Feinde gekommen sind, haben Israel teilweise besiegt, haben Tribut gefordert, dass Israel dann wieder dadurch zurück zu Gott gefunden hat. Mhm. Aber Gottes Plan war eigentlich anders. Gott wollte Israel zu einer großen Nation machen, wo alle auf Israel schauen und sagen, das ist unser Vorbild. Das ist nicht so passiert, leider. Ja.
Mhm. Also sozusagen Israel, die Idee war, ein Vorbild zu sein. Menschen konnten auch gerettet werden außerhalb von Israel. Genau. Also nicht nur, weil sie sich Israel anschließen, ja, sondern eben auch, also der Heide wird sozusagen durch sein Gewissen gerichtet, ob er nach Liebe lebt, nach dem lebt, was er für richtig erachtet.
Genau. Und ich glaube auch an der Stelle, wenn er zum Beispiel ein heidnisches Volk das erkannt hätte, wenn Israel seiner Aufgabe treu gewesen wäre, dann hätten nicht zum Beispiel, wenn die Moabiter, ja, wenn die jetzt alle... Dann hätten nicht alle Moabiter Juden werden müssen oder Israeliten, sondern die hätten auch Moabiter bleiben können, hätten nur den Glauben Israels angenommen. Mhm. Ja? Aber wenn du den Glauben Israels annimmst, dann bist du nicht automatisch Israelit.
Das ist so eine geistliche Sache.
Mhm. Genau. Ist übrigens auch eine ganz wichtige Sache, auch für die heutige Zeit. Wenn man sagt, sind Juden, ist Israel Gottes Volk? Israel hat 3 Definitionen. Und die Frage ist immer, wen meint man damit? Es gibt einmal die Juden, die es nach der Abstammung sind, die wirklich sagen können, okay, ich kann sehen, meine Vorfahren, irgendwann einer meiner Urgroßväter war David. Ja? Mhm. Zweitens, es gibt Juden, die Sachen Glauben sind, weil der jüdische Glaube ist auch ein Glaube. Wenn jemand eben nicht Jude ist, aber er nimmt den jüdischen Glauben an, wird er damit zum Juden. Aber er ist kein Jude der Abstammung. Mhm. Ja? Und drittens gibt es die Israeliten oder Israelis, wie sagt man heute, die zum Staat Israel gehören, aber vielleicht sogar muslimischen Glauben sind oder Araber sind oder irgendwas. Aber die sind auch Israelis, weil sie zum Staat Israel gehören. Deswegen muss man da immer unterscheiden, wen meint man jetzt mit diesen, wenn man darüber spricht. Mhm. Ja.
Interessant. Okay, also im Alten Testament kann man es irgendwie relativ leicht rauskristallisieren, also kann sehen, wer ist Israel, wurde berufen von Gott. Ja. Jetzt wäre es... Darf ich den Sprung schon machen?
Ja, das Neue? Natürlich.
Ja, genau. Ja, ich würde mich ganz gerne im Neuen Testament einmal...
Genau. Mhm.
Denn im Neuen Testament, was wissen wir, wenn wir ins Neue Testament hineingehen, dann wissen wir von Jesus und seinen Nachfolgern, die wurden ja zuerst, ich glaube, in Antiochien oder so, Christen genannt. Mhm. Als nun die Christen entstanden sind, als sie jetzt hervorkamen, die kamen ja auch aus dem Volk hervor,
ja,
als die Christen entstanden sind, was war denn nun mit den Israeliten zu der Zeit? Also hatten die irgendeine besondere Rolle oder nicht mehr? Oder...
Ja. Und ich glaube, Gott hat ihnen Gnadenzeit gegeben. Ja? Die Frage wäre, was wäre passiert, und das ist eine ganz, ganz entscheidende, wichtige Frage, was wäre passiert, wenn Israel den Messias angenommen hätte? Erstens, sie wären Gottes Volk geblieben. Wozu hätte Gottes Volk verwerfen sollen, wenn sie Jesus annehmen als Messias? Zweitens, Jesus hätte trotzdem sterben müssen. Manche sagen, ja, die Juden mussten Jesus ja ablehnen, dann hätten sie ihn nicht abgelehnt, hätten sie ihn nicht den Römern ausgeliefert, dann wäre er nicht am Kreuz gestorben. Mhm. Aber ich denke, selbst wenn sie ihn angenommen hätten, wenn die Pharisäer und alle das Volk ihn angenommen hätte als Messias, Jesus hätte trotzdem sterben müssen. Er hätte für unsere Sünden ja sterben müssen, als Opfer. Ja? Wie er gestorben wäre, wissen wir nicht. Aber sie waren nicht vorherbestimmt, den Messias ans Kreuz zu bringen. Ja? Mhm. Und dann wäre sicherlich, wie es im Alten Testament auch steht, Jerusalem wäre zum Missionszentrum geworden. Dann wäre die Botschaft über Jesus Christus, über die Erlösung Jesus von Jerusalem aus in die ganze Welt verbreitet worden. Ja? Mhm. Und deswegen, wir haben ja Prophezeiungen, dass die Menschen von der ganzen Welt nach Jerusalem kommen werden, um dort Wahrheit zu finden und Licht zu finden, ja, und so weiter, und Frieden zu finden. Aber die müssen nicht alle lesen, weil da sind sich alle einig, dass die Prophezeiungen da sind. Ja? Mhm. Aber das wäre passiert, wenn die Juden Jesus angenommen hätten. Ja.
Ich glaube, da ist auch die Prophezeiung, die an Abraham ging, nicht wahr? In dir sollen gesegnet werden, genau, alle Völker.
Richtig, richtig.
Also es hätte von da kommen können, hätte, genau, aus, genau, Israel herauskommen, richtig, können. Ja,
genau. Und es wird sogar beschrieben im Alten Testament, in der Prophezeiung, dass Israel, dass Jerusalem die Welthauptstadt wird. Ja? Wird angedeutet auf jeden Fall. Und das wäre auch passiert, wenn die Juden Jesus angenommen hätten. Denn was im Alten Testament eigentlich Israels Aufgabe gewesen wäre, große Nation zu werden und Gottes Charakter darzustellen, was sie aber nicht gemacht haben, wäre dann in Erfüllung gegangen. Mhm. Ja, dass durch Jesus Christus die Botschaft sie charakterlich, gesundheitlich, von Verstand her in allen Bereichen, moralisch ein Vorbild gewesen wären. Ja? Und das wäre alles in Erfüllung gegangen. Ja.
Natürlich eine interessante Frage, ob sich das noch erfüllen wird, also ob Jerusalem irgendwann noch einmal Hauptstadt auf diesem Planeten hier wird.
Genau, da lesen wir jetzt mal Daniel 9.
Ja. Wollen wir gleich reinspringen?
Okay. Ja. Das ist nämlich genau die Frage von Israels Versagen. Sie haben ihn nicht angenommen. Mhm. Und da ist die Frage, wie geht Gott damit um, mit dieser Ablehnung des Messias? Und das steht in Daniel 9.
Ja. Okay.
Daniel 9. Und zwar, wir lesen da erstmal die Verse 4 bis 9.
In Daniel 9?
Ja, genau. Okay. Und zwar, die Situation ist folgende. Daniel ist ja mit seinen Gefährten in der Gefangenschaft in Babylon. Und er betet am Ende der 70 Jahre, wo sie da sind, ein Gebet, ein Bußgebet. Ja, und da heißt es in Verse 4 bis 9, ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du den Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die an deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und von Jerusalem, von ganzem Israel, die nahe sind und die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, um ihre Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn wir sind abtrünnig geworden. Hier spricht er davon, von dem Versagen Israels. Israel hat versagt und er sagt es ganz klar und ganz offen und er bekennt es. Und er sagt auch, weil wir abgefallen sind, ist unsere Berufung nicht erfüllt worden. Ging nicht.
Mhm. Ja? Das ist also 6. Jahrhundert vor Christus.
Ganz genau, 6. Jahrhundert vor Christus. Ja? Und denkt darüber nach, was wird in der Zukunft geschehen? Was ist, wenn Israel wieder zurückkommt? Wenn die Juden wieder nach Hause kommen, nach Jerusalem, und wieder aufgebaut wird? Und da kommt jetzt die Antwort Gottes, nämlich in den Versen 20 bis 24. Da heißt es, als ich noch so redete und betete und meines Volkes Israel Sünde bekannte und mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, lag, eben als ich noch so redete in meinem Gebet, flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Und der unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich komme, um dir es kund zu tun. Denn du bist von Gott geliebt, so merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld und gesühnt und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt, das Allerheiligste gesalbt werden. Und dann geht es noch weiter, wird erklärt, wann das Ganze anfängt und wie das dann weitergeht. Interessant ist, es geht jetzt um die Zukunft Israels. Was geschieht jetzt? Und er sagt jetzt, der Engel Gabriel sagt jetzt zum Daniel, 70 Wochen, und zwar hier steht sogar bei mir ein Sternchen, das steht im Grundtext, hier steht in der Erklärung drunter, gemeint sind Jahrwochen. Also 70 Wochen sind für dein Volk, für die Juden, verhängt, abgeschnitten, bestimmt. Das heißt, wir haben vorher eine lange Zeitperiode, Kapitel 8 von 2300 Jahren. Und der Engel sagt jetzt, davon sind 70 Jahrwochen, also 490 Jahre, abgeschnitten. Das heißt, die sind für dein Volk, für die Juden.
Ja. Was für eine Bibel hast du?
Das ist die Lutherbibel.
Hey, Luther, okay. In meiner Schlacht steht es nicht.
Mhm. Ja. Ah ja, genau. Ja. Also das ist aber ein Kommentar von den Übersetzern. Ne? Mhm. Gut, auf jeden Fall, 70 Wochen sind ja 490 Tage. Und das Prinzip der Bibel ist in der Prophetie, ein Tag ist ein Jahr, also sind es 490 Jahre.
Ezekiel 4, 6. Ne?
Genau. Und jetzt ist es so. Und er sagt jetzt, das ist die Gnadenzeit für das Volk Israel. Und am Ende 70 Jahre werden einige Dinge geschehen. Nämlich dem Frevel ein Ende gemacht werden, die Sünde abgetan, die Schuld gesühnt. Das war alles bei Jesu Tod. Also diese Dinge beziehen sich alle auf Jesu erstes Kommen. Ja? Ewige Gerechtigkeit gebracht, Gesicht und Weisung erfüllt, das sind alles auf Jesu erstes Kommen. Mhm. Das Allerheiligste gesalbt, das ist gesalbt worden, als er gen Himmel fuhr. Denn, ja? Also das sind alles Dinge, die hier beschrieben sind, mit Jesu ersten Kommen. Also das heißt, der Engel verknüpft hier das Schicksal Israels mit dem Messias, der kommt. Und das sagt er auch in den nächsten Versen. Er sagt dann, als das Wort erging, Jerusalem wird ja wieder aufgebaut, Vers 25, bis der Gesalbte, der Messias, kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen wird es wieder aufgebaut sein. Ja? Und dann, nach den 62 Wochen, wird der Gesalbte, der Messias, sterben. Ja? Und in den letzten Wochen, gibt es noch eine letzte Woche, da wird der Bund gestärkt werden und in der Mitte der Woche werden die Opfer aufhören. Das heißt, er sagt, Jerusalem wird wieder aufgebaut werden und jetzt kommt die zweite Gnadenzeit für die Juden. Die erste Gnadenzeit ist zu Ende gegangen, als sie nach Babylon verschleppt wurden. Und jetzt kommt die zweite Gnadenzeit und die endet mit dem Messias. Und damit tut sich auch Israels Schicksal damit entscheiden. Mhm. Hätten sie Jesus angenommen, wären sie Gottes Volk geblieben, wie ich eben schon mal sagte. Aber sie haben ihn abgelehnt und damit geht nach den 70-Jahr-Wochen die Gnadenzeit für die Juden zu Ende. Die 70-Jahr-Wochen begannen zum Aufbau Jerusalem, als der Befehl erging zum Aufbau Jerusalems. Das war im Jahre 457 vor Christus. Mhm. Und wenn man das jetzt rechnet, 94 Jahre weiter, kommt man ins Jahr 34 nach Christus. Mhm. Ja. Und übrigens, die letzte Woche ist genau diese Woche, wo der Messias erscheint, wo er hier beschrieben wird, ja, dass der Messias kommt und eine Woche lang den Bund stärkt. 3,5 Jahre, eine Woche sind 7 Jahre. Ja? 3,5 Jahre hat Jesus den Bund gestärkt mit dem Volk Israel, er hat ihn verkündigt, er hat Gottes Wahrheit offenbart, er hat Gottes Charakter offenbart, er ist für alle Menschen gestorben. Und 3,5 Jahre haben die Jünger und die Juden, die ersten Juden, Christen, nur den Juden verkündigt.
Ja? Das hatte Christus ihnen sogar gesagt.
Hat ihnen sogar Er sollte nur zu dem verlorenen Schaf ins Haus Israel gehen.
Das lag daran, weil sie immer noch Gnadenzeit hatten.
Ganz genau. Weil die Juden immer noch in der Gnade. Denn hätten sie, selbst nach Jesu Tod, nachdem sie Jesus verworfen haben, hätten sie Jesus angenommen, danach, hätten sie gesagt, oh, wir haben einen Fehler gemacht. Jesus ist doch der Messias. Ja? Dann hätten sie, wären sie Gottes Volk geblieben und sie hätten immer noch die Botschaft verkündigen können. Ja. Mhm. Aber sie haben zuerst Jesus abgelehnt und 3,5 Jahre später haben sie auch die Botschaft von Jesus abgelehnt. Mhm. Und zwar bei der Steinigung des Stephanus fing dann eine Verfolgung der Juden über die Christen an und damit haben sie Christus wieder verfolgt.
Ja. Dann ist die letzte Woche abgelaufen, genau. Im Jahr 34 zur Steinigung von Stephanus.
Ganz genau, richtig. Und deswegen, viele tun ja diese letzte Woche in die Endzeit legen, aber das passt überhaupt nicht, sondern die letzte Woche gehört in die Zeit des Messias. Ja, wo der Messias gekommen ist und beim ersten Kommen
Jesu. Du meinst nur die letzte Woche oder alle Wochen in die Endzeit?
Nein, gerade diese Leute, die auch an die, was wir beim letzte Woche gesehen haben, mit der geheimen Entrückung, die sagen, dass diese letzte Woche mit den 7 Tagen, also oder 7 Jahre übertragen, dass sie 69 Jahrwochen lassen bis zum Messias. Mhm. Und diese letzte Woche reißen sie raus und gehen sie in die Endzeit. Tun sie davon komplett abschneiden und in die Endzeit legen, passt überhaupt nicht. Denn es gibt nirgendwo eine Prophezeiung, die man in der Mitte durchschneidet und hier und dort irgendwo verteilt. Das geht nicht. Ja. Sondern eine Prophezeiung ist immer in einem Guss, in einem Rahmen, ja, in einem Zusammenhang.
Es heißt doch später, 70 Wochen sind abgeschnitten für dein Volk. 70 Wochen sind, also der Wind, 70 Wochen sind für dein Volk. Ganz aber genau. Es geht ja trotzdem weiter.
Deswegen sagen sie Folgendes. Die sagen jetzt, okay, deswegen steht auch in dieser Frage stand auch drin, sozusagen, Israel ist nicht verworfen, sondern die schlafen nur oder so. Das ist das, ja, die Erwähnung schläft nur. Okay. Das heißt also, sie sagen, okay, die 70 Wochen enden nicht 34, sondern es gab dazwischen eine Zeit, wo sie nicht Gottes Volk waren oder wo sie eben verworfen waren, aber die letzte Woche sind sie nicht mehr Gottes Volk. Wo also das nochmal gesagt wird, okay, hier geht es weiter. Ja? Aber das ist unlogisch. Eine Prophezeiung kann man nicht in der Mitte durchschneiden. Ja, das geht nicht. Ja. Sondern das muss natürlich, 70 Jahrwochen sind in einem Zusammenhang, die fangen hier an und hören da auf. Ja? Und das kann man auch eindeutig sehen, dass sich das auf Jesu Tod und auf Jesu Kommen und Jesu Taufe bezieht. Ja? Und damit ist 34 nach Christus die Gnadenzeit abgelaufen.
Das wäre auch seltsam, ne? Weil wenn wir die 7 Wochen, die 62 Wochen, die hängen ja direkt miteinander
zusammen. Die hängen zusammen, natürlich.
Also ist ja, und also die eine muss Woche man davon noch, ausgehen, dass die eine Woche da auch dran
ist. Genau, 7 plus 62 plus eine Woche sind zusammen 70 Wochen. Und das sind genau die 70 Wochen, die hier beschrieben sind.
Natürlich. 7 Wochen, um Jerusalem wieder aufzubauen,
genau,
also diese richtig. 49 Jahre,
genau.
Dann die ganze Zeit bis zu Christus und dann der Rest, die Zeit von Christus und von der frühen Gemeinde.
Das hat sich also genau erfüllt und von daher kann man hier sehen, dass es eine Prophezeiung ist, die uns zeigt, dass die Gnadenzeit für die Juden abgelaufen ist mit der Verwerfung des Messias. Denn es steht hier wieder vom Messias, der kommt Und sie haben ihn abgelehnt und damit ist ihre Gnadenzeit zu Ende. Ja. Mhm. Das ist genau auch Paulus' Argumentation, die er dann im Neuen Testament bringt. Mhm.
Das heißt, also bei Israel war sozusagen die Zeit war um, dann um, also im Jahr 34 würden wir sagen, als Stephanus gesteinigt wurde. Ja, genau. Und 34 war auch gleichzeitig, also da wurden ja auch die Christen verteilt in alle Herren Länder. Also durch die große Verfolgung.
Ganz genau, genau, richtig, ja. Ja, und das ist so, die Juden haben Jesus, den wahren Messias, abgelehnt. Und es gab danach, davor auch schon danach, sehr viel falsche Messiasse. Und ihre Erwartung war ja nicht, dass der Messias kommt, um für ihre Sünden zu sterben, sondern ihre Erwartung war, der Messias kommt, um die Römer zu vertreiben und sie zu einer starken Nation zu machen. Das war ihre Vorstellung des Messias. Und es kamen jede Menge Leute, die haben gesagt, ich bin der Messias, und haben aufgerufen, gegen die Römer zu kämpfen. Und dann gab es da Zehntausende, die haben da Aufstand gemacht. Und dann gab es ständig Aufstände von vielen, vielen Juden gegen die Römer. Die Römer haben ständig wieder niedergemetzelt, die Aufstände wieder. Aber es gab kein Gebiet in dieser Zeit, was so viel Unruhe, so viele Aufstände hatte wie die Palästina zu dieser Zeit. Und irgendwann haben die Römer gedacht, jetzt ist Schluss. Hm. Und jetzt sind sie gekommen, haben Jerusalem platt gemacht. Ja, weil diese ständigen Aufstände ihnen zu viel geworden sind. Sie haben gesagt, wir zu viel Unruhe und wir verlieren zu viele Leute hier und das geht nicht.
Ne? Ja, 70 nach Christus.
70 nach Christus, genau. Mm. Und dann ist es so, hätten die Juden den wahren Messias angenommen, dann hätten sie keine Aufstände gemacht, weil sie ja den wahren Messias schon angenommen hätten. Ja? Mm. Und in dem Sinne war also die Verwerfung des Messias, eine direkte Folge der Verwerfung des Messias war, dass Jerusalem zerstört worden ist. Und das war ihre eigene Schuld, weil sie die ständigen Aufstände gegen die Römer initiiert haben. Ja. Mm.
Jetzt, wenn wir vom Neuen Testament reden, also ist Israel jetzt völlig aufgelöst? Also ist die Verheißung an Abraham gescheitert?
Nein, weil in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, erfüllt sich durch Jesus Christus. Jesus ist ja ein Nachkomme Abrahams und durch ihn werden alle Menschen, alle Völker gesegnet. Ja. Ja. Aber die direkten Voraussagen auf Israel, dass Israel groß werden würde, dass von Israel Licht ausgeht, von Jerusalem Licht ausgeht. Das waren bedingte Prophezeiungen, die wären in Erfüllung gegangen, wenn die Juden Jesus angenommen hätten. Sie haben es nicht gemacht und diese Erfüllungen werden sich nie wieder erfüllen.
Mhm. Wobei, ich kann mir vorstellen, also wenn ich jetzt sage, Jerusalem wird einmal Hauptstadt dieses Planeten sein, nach den 1000 Jahren ganz am Ende.
Das ist Neu-Jerusalem.
Das ist Neu-Jerusalem,
genau. Jerusalem, aber nicht das Alte.
Das alte Wohl, ja.
Okay. Aber es gibt noch einen wichtigen Text
jetzt. Da will ich aber auch noch auf
das Alte. Genau, Matthäus 21. Matthäus 21 haben wir ein Gleichnis Jesu. Jesus hat es schon vorausgesagt. Aha. Er hat schon gewusst, wie es kommen wird. Mhm. Übrigens auch schon, als er nach Jerusalem eingezogen ist und die haben gerufen, Hosanna, der Sohn Davids, ja, da hat er in Jerusalem auf dem Esel, da hat er auch angehalten, als gerade auf dem Ölberg, da habe ich auch gestanden an der Stelle, wo man so das ganze Silhouette von Jerusalem sieht und der Tempel, natürlich heute steht dort der Felsendom, aber damals schon der Tempel dort. Und da hat Jesus angehalten und er hat geweint. Und er hat gesagt, wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie die
Hände ihrer Küken,
ja, und ihr habt nicht gewollt. Ja. Also das heißt, da hat er schon die Ablehnung vorausgesagt, ein paar Tage vor seinem Tod. Ja. Und das hat er auch in dem Gleichnis vorausgesagt, Matthäus 21, das Gleichnis der bösen Weingärtner. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Gleichnis. Ja,
auch bei der Verfluchung des Feigenbaums.
Ja, genau, richtig, da auch. Mhm. Matthäus 21. Mhm. Vers 33 bis 46. Willst du mal lesen?
Ja, ich sehe gerade, hier ist auch der unfruchtbare Feigenbaum, Vers 18. Ja, Vers 33 bis 36.
46.
Bis 46. Okay. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein gewisser Hausherr, der pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun darum, grub eine Kelter darin, baute einen Wachturm, verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Als die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Aber die Weingärtner ergriffen seine Knechte und schlugen den einen, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Da sandte er wieder andere Knechte, mehr als zuvor, und sie behandelten sie ebenso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe. Komm, lass uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und als die obersten Priester und die Pharisäer die Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie suchten ihn zu ergreifen, fürchteten aber die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielt.
Ja, ein wichtiges Gleichnis hier. Ich denke, es ist gar nicht einfach, gar nicht schwer, das zuzuordnen. Der Sohn ist natürlich, also der Hausherr ist Gott, der Vater. Der Sohn, den er schickt, das ist Jesus Christus. Die Frage ist jetzt, was ist der Weinberg? Jetzt sagen diejenigen, die sagen, Israel ist noch weiter, Gottes Volk, die sagen jetzt, der Weinberg ist Israel. Und die bösen Weingärtner, das sind jetzt die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und die haben natürlich Jesus abgelehnt und haben Jesus, das ist klar, und haben ihn getötet und so weiter. Und jetzt hat als Folge hat Gott jetzt seinen Weinberg Israel, hat er jetzt die bösen Weingärtner weggenommen, die Pharisäer, und hat jetzt andere ihnen als Leitung gegeben. Also, in anderen Worten, der Weinberg, aber Israel bleibt Gottes Weinberg. Das ist aber nicht so.
Aber hat jetzt ein neues Volk sozusagen.
Nee, also die sagen, Israel bleibt Gottes Volk, die sagen, der Weinberg bleibt Israel. Und damit ist Israel immer noch Gottes Volk.
Ja, ach so, und die anderen Weingärtner sind einfach andere Israeliten?
Andere Führungsleute, ja. neue Rabbis, die kommen, die das Volk jetzt einfach führen. Ja.
Okay.
Aber Israel, der Weinberg bleibt Gottes Volk, sagen sie. Ja. Aber das stimmt so nicht. Warum nicht?
Gottes Volk als Sinne von Staat oder von,
ja, als von Sinne, Volk, als Sinne von jüdischer Abstammung.
Ja, der jüdischen Abstammung, genau, ja.
Richtig. Aber das kann man ganz schnell widerlegen. Nämlich, was ist der Weinberg? Es steht hier, dass der Weinberg ihnen weggenommen wird. Vers 41 antworten ja sie erkennen nicht, dass es um sie selbst geht. Die Pharisäer antworten, er wird den Bösen ein böses Ende bereiten und seinem Weinberg anderen Weingärtnern verpachten. Das heißt also, er wird ihnen den Weinberg wegnehmen. Ja? Und jetzt hat Jesus das umgedeutet, übertragen, Vers 41, er sage euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Also der Weinberg ist nicht das Volk Israel, sondern der Weinberg ist ganz klar Gottes Reich.
Wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden.
Ja. Nämlich, sie hatten den Auftrag, das Volk Israel, die Weingärtner, das ist die jüdische Nation.
Ich habe hier sogar eine Anmerkung in meiner Bibel drin, genau für den Vers 43. Hier steht im Griechischen das Wort für Heidenvolk. Es wird einem Heidenvolk gegeben.
Ah ja, interessant. Ja, ja.
Also ich kann's nicht, ich kenne das griechische Wort nicht, aber hier die Anmerkung heißt, hier steht im Griechischen das Wort für Heidenvolk.
Ja, ja, ja. Das passt auch genau hier.
Ne? Absolut,
ja. Und zwar, das heißt, der Weinberg ist Gottes Reich und Israel hatte den Auftrag, Gottes Reich, Gottes Charakter zu offenbaren und die Früchte weiterzugeben. Aber sie haben es nicht gemacht.
Geistesfrucht hervorzubringen.
Geistesfrucht, ja. Sie haben die Propheten weggeschickt und geschlagen. Sie haben Jesus Christus umgebracht und geschlagen. Und jetzt sagt Gott, er wird das Reich Gottes den Juden wegnehmen und einem anderen Volk geben. Das waren dann die Christen, ja, Heidenvölker. Ne? Und das dann seine Früchte bringt. Also mit anderen Worten, Gott hat jetzt den Auftrag, die Botschaft weiterzugeben und Frucht zu bringen und Gott zu offenbaren und Gottes Reich zu offenbaren, hat er jetzt ihn weggenommen und hat einem anderen das gegeben. Ne? Und von daher ist eine Voraussage dieses Gleichnis. Ja, und sie erkannten, dass er von ihnen redete, ganz klar. Also es geht ganz klar darum, dass hier damit die Verwerfung Israels als Weingärtner, als Gottesvolk beschrieben ist. Mhm.
Ja. Wobei es interessant ist, der Gedanke, dass die ersten Missionare Juden waren.
Ja, genau.
Also sie sind direkt, also wenn ich da an Paulus, Petrus und wie sie alle heißen,
natürlich. Die ersten Christen waren alles Judenchristen. Mhm. Ja? Und es dauerte eine ganze Zeit lang bis zum Cornelius, bis die ersten Heidenchristen auch dann getauft wurden. Und weil auch das für sie neu war, dass auch Heidenchristen werden konnten. Ne? Für sie war ja, weil die Juden ja immer Gottes Volk waren, ganz klar, dass das neue Volk Gottes auch aus dem alten Volk Gottes heraus hervorging. Ja? Mhm. Und dass auch Quereinsteiger reinkommen konnten. Und deswegen sagten auch dann einige Judenchristen zu der Zeit, bevor die Heiden Christen werden können, müssen sie erst Juden werden. Mhm. Also die Heiden müssen sich erst beschneiden lassen und dann können sie Christen werden. Ja? Und da ging es um den Streit, ne? Wo Paulus gesagt hat, nein, die Heiden können gleich Christen werden. Ja? Und die anderen haben gesagt, nein, die müssen erst Juden werden. Und dann gab es ja die Apostelkonzile, Apostelgeschichte 15 und 16, wo sie dann gesagt haben, beschlossen haben, nein, die Heiden können direkt Christen
werden. Sollen nichts anderes auferlegt werden, ganz außer genau, sie sollen richtig sich enthalten von.
Das heißt, in anderen Worten, die können direkt Christen werden, die müssen ja erst einen Umweg über das Judentum gehen. Ne? Stell dir vor, es wäre andersrum gegangen, dann müssten wir heute erst alle Juden werden, ja, bevor wir Christen werden können. Das wird natürlich nicht funktionieren. Ja. Gut, auf jeden Fall sehen wir hier, dass die Verwerfung Israels, die Verwerfung der Juden, durch die bösen Weingärtner hier dargestellt wird.
Ja. Aber wir können sagen, sozusagen, dadurch ist sozusagen das Christentum ist aufgesetzt auf das Judentum, die sind da aufgebaut.
Und das beschreibt Paulus jetzt in Römer 9 bis 11. Genau. Das heißt, das kann man hier raus schon erkennen. Und das ist genau erklärt und ausgeführt in Römer 9 bis 11. Ja? Das sind drei Kapitel, die alle zu studieren. Das würde jetzt wieder 2 Stunden dauern. Aber wir können so ein bisschen ein paar Verse da rausholen.
Machen wir noch 3 Sendungen hinten dran.
Ja. Genau, das wäre so das Beste. Aber das ist spannend, das alle zu studieren. Ja?
Römer 9 bis 11,
ja? Ja, genau, die drei Kapitel. Aber wir lesen mal nur einige Verse daraus. Okay. Erstmal aus Römer 9. Und dort lesen wir mal die Verse 6 bis 8.
6 bis 8.
Willst du mal lesen? Ja?
Gerne. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet.
Ja, das ist sehr interessant. Also Paulus fängt hier an zu argumentieren und sagt, wir haben bis jetzt immer uns als Nation, als Israeliten verstanden, wenn wir Nachkommen Abrahams waren. Deswegen auch als Jesus gekommen ist, haben sie gesagt, wir sind Abrahams Nachkommen. Ja? Also das war immer für sie wichtig, weil sie als Nachkomme, als physische Nachkommen, auch das Anrecht beansprucht haben, wir sind Gottes Volk und deswegen kann Gott nur über uns. Gott kann nichts anderes. Er muss über uns gehen. Ja. Und jetzt sagt Paulus hier ganz klar, nicht die sind Abrahams Kinder, die das dem Samen nach sind, also fleischlich, sondern die es dem Glauben nach sind. Und damit hat er dann auch noch den Vergleich gebracht, nachher auch in den weiteren Versen, von Isaak und Ismael, von Jakob und Esau. Aber von Isaak und Ismael aber auch. Isaak war ein Sohn der Verheißung, weil eigentlich Sarah keine Kinder mehr kriegen konnte, die war 90 Jahre. Das heißt, Isaak ist nur geboren worden durch Gottes übernatürliches Eingreifen, durch Verheißung, durch Gnade. Mhm. Während Ismael ist geboren worden durch menschliche Fehlverhalten. Ja? Abraham hat mit seiner Magd das Kind gezeugt. Ja? Und das zeigt er hier auch, dass er sagt, wir sind auch Kinder der Verheißung. Und damit sagt er jetzt nicht mehr, es ist nicht mehr entscheidend jetzt, dass du Jude bist, dass du deinen Stammbaum hast, sondern entscheidend ist, dass du glaubst. Der Glaube ist jetzt das, was den Stammbaum ersetzt. Ja, und damit zeigt er schon ganz deutlich, wohin der Weg geht. Nicht mehr die Juden als leibliche Nachkommen sind Gottes Volk, sondern wer glaubt, gehört zu Gottes Volk. Das ist schon mal die erste Weichenstellung, die er hier gibt, ja, was er hier schon mal zeigt. Dann gehen wir einen Schritt weiter, Verse 30 bis 32.
Also Römer 9.
Vielleicht können wir 27 schon mitlesen, ja, ab 27.
Von 27 bis 32?
Ja.
Jesaja aber ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen, ja eine summarische Abrechnung über das Land. Und, wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herrscher, uns nicht einen Samen übrig bleiben lassen, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleichgemacht. Was sollen wir nun sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes.
Ja, also erstmal in den Versen 27 bis 29 zitiert er hier Jesaja und wo er sagt, es wird nur ein Rest Israels gerettet werden. Ja, von daher ist ganz klar die Aussage, und das bezieht Paulus jetzt auf diese Erwählung Israels, ja, dass er sagt, nicht das Volk Israel geht weiter, sondern die Errettung hängt nicht davon ab, dass ich Abstammung, von der Abstammung her Israelit bin, sondern dass ich glaube. Mhm. Ja? Und deswegen dieser Restgedanke, der ist ganz wichtig, um zu zeigen, dass das Volk selbst nicht das Verheißen erlangt hat, wie Gott es gewollt hat, eigentlich gedacht hat. Ja. Und dann sagt er in den Versen 30 bis 32, sie haben zwei Probleme gehabt. Die Gerechtigkeit, die Gott uns gibt, kommt aus dem Glauben. Aber sie haben nach der Gerechtigkeit aus den Werken getrachtet. Das heißt, sie haben nach der Rückkehr aus Babylon, haben sie die Werksgerechtigkeit mehr und mehr in den Vordergrund gestellt. Und als Jesus gekommen ist, haben sie die Werksgerechtigkeit nur noch im Fokus gehabt. Mhm. Das heißt, sie haben das, was Gott ihnen gegeben hat, als Glaubensgerechtigkeit ursprünglich, haben sie verdreht. Mhm. Das haben sie auch nicht wieder korrigiert, als Jesus gekommen ist. Jesus wollte ihnen versuchen, wieder die Glaubensgerechtigkeit wieder vor Augen zu führen. Das wollten sie aber nicht.
Einige wenige haben es angenommen.
Genau. Mhm. Und das ist dieser Rest, ne? Dieser Überrest, diese Überrest, die Übrigen, mhm. ne? die das gemacht haben. Und dann sagt er, zwei Probleme haben sie gehabt. Erstens, sie haben die Werksgerechtigkeit gehabt. Und zweitens haben sie den Stein des Anstoßes, Jesus Christus, abgelehnt, ja? Den Messias. Mhm. Und von daher, also das Schicksal der Juden hat sich an diesen zwei Punkten entschieden, dass sie vom wahren Glauben abgefallen sind, die haben die Werksgerechtigkeit eingeführt und zweitens, sie haben Jesus Christus als Messias abgelehnt. Ja? Und das war der Punkt, warum sie, was sie zu Fall gebracht hat, ne? Und mhm. warum sie Gottes Volk nicht mehr Gottes Volk gewesen sind. Ja?
Und sagt Paulus, und wenn dieser Überrest nicht herausgeführt worden wäre, wenn Christus diesen Überrest nicht erreicht hätte, dann wären sie geworden wie Sodom und Gomorra. Dann wäre Israel völlig zerstört worden und da wäre nichts übrig geblieben.
Genau, richtig.
Also weil so ein paar Christen jetzt berufen wurden, haben sie weitergemacht.
Ja,
richtig. Und so kann man auch sagen, dass die Christen heute das geistliche Israel sind.
Ja, genau, richtig. Deswegen, es wird auch nachher einige Male als geistliches Israel bezeichnet.
Mhm, dann habe ich gedacht.
Und ich denke, die Verheißungen auf das Israel können wir für das geistliche Israel übertragen. Jetzt nicht wortwörtlich, mhm. nicht, dass Jerusalem wieder groß wird und so weiter, sondern übertragen, typologisch. Mhm. Ja?
So. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also jetzt wenn ich, kann ich schon mal vorspringen auf das Ende der Zeit, also weil unser Ende der Zeit auch nahe bevorsteht. Also Israel sozusagen also die Verheißung oder die Idee, dieses geistliche Israel, das geht jetzt weiter in der Christenheit, denn die wurden auch berufen.
Ja.
Du hattest, oder wir hatten es vorhin gesagt, nicht, hatten wir es gesagt? Nee, über den Ölbaum haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Ich meinte dieses aufgepfropfte.
Ja, genau, das kommt jetzt in Römer 11.
Achso, wollen wir uns das noch kurz angucken?
Ja, genau, gucken wir uns noch an.
Weil ich wollte gleich nochmal ins Ende der Zeit springen.
Genau. Aber Römer 11 haben wir auch das Ende der Zeit drin.
Ja? Ja?
Ab Vers 25 haben wir das Ende der Zeit mit dabei. Ja? Lesen wir mal Römer 11, Verse 1 bis 7. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Oder wisst ihr nicht, dass die Schrift sagt von Elia, wie er vor Gott tritt gegen Israel und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten auch mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist aber aus Gnade, so ist nicht aus Werken. Sonst wäre Gnade nicht Gnade. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auserwählten aber haben es erlangt, die anderen sind verstockt.
Das ist ja hochinteressant. In Vers 5 nennt er sie tatsächlich Überrest.
Ja, ganz genau.
Die rauskommen sind.
Ja. Und deswegen, und er vergleicht das mit Elia. Ja? Mhm. Damals war es so, dass ganz Israel abgefallen war. Und er glaubte, er ist der Einzige, der übrig ist. Und Gott sagt dann, ich habe nur 7000, die sind treu geblieben, die haben ihre Knie nicht gebeugt. Und so sagt er, so ist es jetzt. Das Volk Israel ist verstockt, aber sie sind nicht verworfen. Und zwar diese verworfen, wenn er sagt, nach Vers 1 und 2, sie sind nicht verworfen. Dann meint er nicht, dass das ganze Volk noch weiter Gottes Volk bleibt, sondern er sagt, es gibt einige, die gläubig sind, ja, die übrigen, ja, und die sind jetzt in der Gnade. Ja. Das heißt, in anderen Worten, die Mehrheit des Volkes hat Jesus abgelehnt, ist damit verworfen worden, aber einige hat Gott herausgerufen. Hier geht es um die persönliche Erlösung jetzt, nicht mehr um die Frage, ob Israel noch die Funktion des Volkes Gottes hat.
Mhm.
Ja? Und von daher sagt er jetzt, was Israel nicht erlangt hat, das haben aber die Auserwählten erlangt, nämlich diejenigen, die jetzt Christen geworden sind. Ja? Mhm. Da muss man sich auch Folgendes vorstellen. Gottes Volk heißt, dass Gottes Volk die Wahrheit weitergibt, dass Gottes Volk das Licht weitergibt, das Botschaft des Evangeliums weitergibt. Wenn Israel noch Gottes Volk wäre, dann hätten sie ja die Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus weitergeben müssen. Das haben sie aber nicht. Ja, also von daher, Gottes Volk Israel hat niemals die Wahrheit Gottes, der Erlösung, der Jesus Christus weitergegeben. Ja? Und von daher können sie ja nicht Gottes Volk sein. Ja? Mhm. Deswegen ist es ganz wichtig, diese Definition zu sehen, dass Gottes Volk heißt, Gottes Charakter zu offenbaren, Gottes Wahrheit zu offenbaren und Gottes Wahrheit weiterzugeben, nicht für die Heiden zu sein. Und das hat Israel nach Jesu Kommen nicht mehr gemacht. Ja? Mhm. Aber wir gehen noch weiter in Römer 11. Jetzt Verse 17 bis 24. Das ist jetzt der Ölbaum. Ja, wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Ganz recht. Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er doch wohl dich auch nicht verschonen. Darum sieh die Güte und den Ernst Gottes. Den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du an seiner Güte bleibst. Sonst wirst du auch du abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum? Ich denke, das ist ein ganz einfaches und deutliches Bild. Der Ölzweig ist Gottes Volk und die Wurzel ist Gottes Volk im Alten Testament, seit Sinai. Ja, sie waren Gottes Volk. Und Gott hat sein Volk geführt und Gott ihnen Verheißung gegeben und die Propheten und die Offenbarung der Wahrheit und der Erlösungsplan und das Heiligtum und alles hat Gott ihnen gegeben. Ja? Und jetzt hat er, wenn Jesu kommen, die nicht geglaubt haben, sind ausgerissen worden. Das heißt, das sind die Zweige des Ölbaums, das waren die Israeliten zur Zeit Jesu, die Juden, die Jesus abgelehnt haben. Die sind ausgerissen worden und zwar, warum, was steht hier? Wegen ihres Unglaubens. Mhm. Ja. Und die anderen, die Wilden, das sind jetzt die Heiden, die sind eingepfropft worden. Wodurch? Weswegen? Wegen ihres Glaubens steht hier. Mhm. Also mit anderen Worten, jetzt ist nicht mehr die Frage, wessen Abstammung bin ich, sondern die glauben, sind eingepfropft und die nicht glauben, sind draußen. Also mit anderen Worten, und die glauben, sind die Christen.
Mhm. So kann auch Vers 24, also am Ende heißt es, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepropft werden?
Und das ist genau der Punkt. Sie haben ja sehr viel Mission unter den Juden gemacht. Mhm. Und Gott sagt, wenn Juden sich bekehren, natürlich wird er sie sofort annehmen. Denn sie haben die Wahrheit schon gehabt, von ihrer Geschichte her. Und sie mussten nur noch Jesus als Messias dazu nehmen und dann haben sie alles gehabt. Also von daher sagt er, wenn jetzt von den echten Zweigen, also von den Juden, jemand sich bekehrt, glaubt, wird Gott ihn sofort wieder einpfropfen. Mhm. Deswegen sollen sich die Heidenchristen nicht über die Judenchristen erheben. Sie sagen, guck, jetzt sind wir die Tollen. Nein, sondern er sagt, wenn du dich überhebst, dann kann Gott dich auch ausreißen, wenn du nicht im Glauben bleibst. Und insofern sie an Gott glauben, wird Gott sie auch wieder einpfropfen. Also in anderen Worten, aber es geht hier immer um den Glauben. Mhm. Der glaubt, wird eingepfropft, der nicht glaubt, wird ausgerissen. Ja.
Okay. Vielleicht.
Und jetzt kommen wir zur Endzeit.
Genau, da wollte ich jetzt gerade hin.
Richtig, ja.
Aufs Ende der Zeit jetzt zu gucken. Also jetzt, wir gehen jetzt über unsere Zeit hinaus und gucken ein bisschen nach vorne. Wir haben aber noch 5 Minuten, die wollen wir uns nehmen. Wenn ich jetzt also, heute gucken ja viele Christen, also es gibt verschiedene Zweige in der Christenheit, die gucken auf Israel und staunen darüber, was da jetzt passiert wird. Also was da jetzt gerade passiert. Werden die einen Tempel nochmal bauen? Also werden die ganzen Opferzeremonien und so wieder aufleben lassen? Wird es Weltfrieden geben mit Israel in der Mitte? Wird der Tempel stehen? Wird es Jerusalem geben? Werden alle Juden aus der Diaspora zurückkehren? Da gucken heute viele drauf. Ja. Wie sehen wir das? Also würden wir sagen, der Tempel wird wieder gebaut werden, die kommen alle aus der Diaspora zurück und Israel wird wieder Gottes Volk werden, so wie es einmal war im Alten Testament.
Also ich denke, mit dem, was wir jetzt gelesen haben, ist es klar, die Verwerfung Israels als Volk Gottes ist endgültig. Hm. Die bleibt. Ja? Und die Juden spielen keine Rolle mehr. Warum nicht? Weil sie nicht das Licht über die Erlösung weitergeben. Wie sonst weitergeben, wenn sie Jesus als Messias ablehnen? Ja? Mhm. Und ob der Tempel wieder gebaut wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird er nicht gebaut werden, um wieder als Gottesheiligtum zu fungieren. Warum? Wir haben den Tempel im Himmel, das himmlische Heiligtum. Ja, da braucht Gott kein irdisches mehr. Kann sein, dass sie das aufbauen, um ihre eigene Größe wieder zu zeigen. Und sie haben ja schon alles liegen, fertig für den dritten Tempel dort in Jerusalem. Ich habe den Tempelmuseum dort besucht vor einigen Jahren. Aber es wird niemals das sein, dass Gott dadurch wirken wird. Ja? Gott wird die Juden auch nicht mehr in der Endzeit gebrauchen für irgendetwas. Ja. Von daher denke ich, die Juden und auch was der Schreiber dort, der Zuschauer dort geschrieben hat, all die ganzen Daten, die er nennt, haben mit den Prophezeiungen aus dem Alten Testament für die Rückführung der Juden nichts zu tun. Gar nichts zu tun. Weil die Juden mit dem Jahr 94 nach Christus verworfen sind, sind nicht mehr Gottes Volk. Und sie haben zwar noch die Segnungen von Gottes Volk. Man kann deutlich sehen, dass die Segnungen, dass sie dann nach den Prinzipien gelebt haben, bis heute noch leben, nach den Gesundheitsprinzipien. Und dass sie auch durchaus klug sind und geschickt sind und geschäftstüchtig sind. Die kann man noch sehen, die Segnungen. Ja? Mhm. Aber Gottes Volk bleibt Gottes Volk, nämlich die Christen bleiben Gottes Volk, das geistliche Israel. Und sie haben jetzt Anspruch auf die Verheißungen, die dem alten Volk Israel gegolten haben. Mhm. Und das haben wir übrigens dann auch in den letzten beiden Versen, in Römer 11, die müssen wir noch lesen, nämlich da geht es um die Endzeit.
Okay.
Vers 25 und 26. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Hier haben wir jetzt die Endzeit. Und zwar, Paulus sagt jetzt hier, okay, jetzt sagt er, wir sind jetzt an der Stelle, wo Israel verworfen ist, aber ein Rest ist geblieben, die Judenchristen, und die anderen sind hinzugepfropft worden, nämlich die Heidenchristen. Und sie sagt aber am Ende, wenn die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist, also mit anderen Worten, die Nichtjuden. Die Fülle heißt nicht, dass alle gerettet werden, sondern Fülle heißt alle, die sich entschieden haben. Mhm. Ja, wenn Gott weiß ja, wie viele das sein werden. Und wenn die Gnadenzeit zu Ende ist für die Nichtjuden, ganz am Ende, also von der Zukunft, kurz bevor er wiederkommt, Jesu, wenn die Plagen beginnen, dann geht die Gnadenzeit zu Ende für die Nichtjuden. Und dann sagt Gott, sagt Paulus hier, dann wird für Israel nochmal eine Zeit der Gnade sein. Und da wird ganz Israel gerettet werden. So wie nicht die Fülle der Heiden alle Heiden meint, so meint auch ganz Israel nicht alle Juden, sondern diejenigen, die dann auch Jesus noch annehmen. Das heißt mit anderen Worten, in der letzten Zeit, kurz vor dem Ende, beim Ende der Gnadenzeit, haben die Juden nochmal eine besondere Zeit, wo Gott ihnen die Decke vom Gesicht nehmen wird und wo sie nochmal die Chance haben, auch Jesus anzunehmen und sich Gott zuzuwenden. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass am Ende, wenn das Sonntaggesetz kommt, die Juden hier auch den Sabbat halten werden und auch verfolgt werden und dann mit den anderen Sabbathaltern, die Jesus nachfolgen, teilweise sich verbinden werden. Und dann in dieser Zeit vom Sonntaggesetz werden viele Juden, denke ich, auch den wahren Messias erkennen und sich zu Jesus halten und sich bekehren. Ja. Aber sie werden dann nicht mehr ein großes Werk tun, indem sie jetzt nochmal die ganze Welt missionieren. Denn die Fülle der Heiden ist ja schon zum Heil gelangt vorher. Also mit anderen Worten, die Gnade für die Heiden ist schon zu Ende. Und dann wird für die Juden nochmal das Fenster geöffnet. Ne? Also sie haben nochmal eine besondere Gnadenzeit in der Endzeit, das ist richtig. Aber nicht mehr eine besondere Funktion, als Volk Gottes das Wort zu verkündigen.
In 2. Korinther 3, ich denke da gerade dran, wo du sagst, 2. Korinther 3, Vers 14 heißt, aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt,
ja, genau,
die in Christus weggetan wird.
Ja, ganz genau.
Das heißt, sie müssten Christus annehmen,
genau,
um die Wahrheit zu erkennen.
Richtig, genau. Und ich glaube, dass das genau das hier passiert, denn kurz vor dem Ende der Gnadenzeit wird Gott nochmal die Decke wegnehmen, dass viele dann Christus erkennen werden und dass viele dann auch Jesus annehmen werden. Mhm. Und wir haben jetzt schon einige messianische Juden, ja, wo das auch schon mal teilweise schon in Erfüllung geht. Ja? Aber ich denke, das wird in größerem Maße in der Endzeit nochmal geschehen.
Mhm. Ich habe, wie unsere Zeit ist zwar aber ich will ganz kurz noch, also ich habe ein paar Zitate gefunden,
ja,
bei Ellen White. Schreibt sie in Evangelism 579, schreibt es auf Englisch, aber also, there will be many converted from among the Jews, also es wird viele konvertiert unter den Juden geben, and these converts will aid in preparing the way of the Lord, also und diese Konvertierten werden helfen, den Weg des Herrn zu bereiten. Converted Jews are to have an important part to act in the great preparations to be made in the future to receive Christ our Prince. Also konvertierte Juden werden eine wichtige Rolle spielen in den großen Vorbereitungen, die in Zukunft getan werden, um unseren Herrn Jesus zu empfangen.
Ja. Aber interessant ist, ganz wichtig, Zitat nochmal, sie sagt nicht, die jüdische Nation wird sich bekehren, sondern sie sagt, es gibt einzelne Juden, die sich bekehren werden und die werden sicherlich auch nochmal hier weil sie intelligent sind, weil sie Einfluss haben, auch nochmal eine Rolle spielen.
Und ich vermute auch, die Umstände werden dazu führen, denn wir wissen, es kommt ein Sonntagsgesetz.
Genau.
Die Juden haben den Sabbat, zumindest die treuen Juden werden den Sabbat auch behalten.
Genau.
Viele werden wahrscheinlich den Glauben absagen, aber viele Treue wird es geben. Und von denen werden dann, wenn diese Gesetze kommen, viele auf das Volk Gottes gucken.
Genau.
Und es wird was ein Wunder passieren. Ich habe noch zwei Zitate, die wir noch mal kurz loswerden.
Ja.
Die des Evangeliums 353. Unter den Juden gibt es viele, die, wie Saulus von Tarsus, in der Schrift mächtig sind. Und diese werden mit wunderbarer Kraft die Unveränderlichkeit des Gesetzes Gottes verkündigen. Der Gott Israels wird dies in unseren Tagen zustande bringen.
Ja.
Also da
deswegen Leute, ist es so, Juden haben ja das meiste, was biblisch ist. Sie haben Gottes Gesetz und sie haben Gesundheitsgesetze und viele Dinge, die richtig sind. Und den Sabbat, aber sie müssen nur Jesus annehmen und dann haben sie alles. Ja.
Genau, dann wird die Decke weggetan.
Ganz genau,
und dann werden sie wie Saulus von Tarsus mächtig also wirken und sie werden die Unveränderlichkeit des Gesetzes verkündigen. Heute sagen ja viele, das wurde geändert oder ist nicht mehr gültig. Richtig. Aber die Juden werden es dann zeigen. Und als letztes ein Zitat noch von Ellen White in Gute Nachricht für alle, Seite 225, Absatz 5. Wenn zum Abschluss der Evangeliumsverkündigung besondere Anstrengungen für bislang vernachlässigte Menschengruppen unternommen werden sollen, erwartet Gott, dass seine Botschafter sich speziell um die jüdischen Menschen kümmern, die sie in allen Teilen der Erde finden.
Ja.
Also es gibt nochmal eine besondere Botschaft hier für die Juden, die nochmal rausgeht. Also im lauten Ruf sozusagen werden auch sie nochmal aufgeweckt werden.
Genau. Okay. Und wir haben auch jetzt schon in der Eventgemeinde haben wir einige Juden, die sich bekehrt haben, ne? Und auch jetzt eine große Rolle spielen und auch Gottes Volk mit aufrütteln, ob das der Clifford Goldstein ist, ja, der für die Sabbatschule weltweit zuständig ist, oder auch der Dukan, ja, der Jack Dukan, die also mächtige Werkzeuge, die auch vom Grundtext her, vom Hebräischen, unglaublich viel hier auch erkennen und lehren und so weiter sagen können. Also ich denke, das hat sich teilweise schon erfüllt und wird sich noch erfüllen.
Ja. Also man sieht noch diesen Segen, der da ist auf diesem Volk, also dadurch, dass sie das Gesetz Gottes auch noch hochachten.
Ja, richtig.
Wenn sie jetzt noch Christus annehmen, dann sozusagen, das wird am Ende nochmal passieren, als einige von ihnen, aber es ist jedem freigestellt. Man kann sich ablehnen, man kann Christus ablehnen, man kann ihn annehmen, wie bei allen anderen Völkern auch.
Genau. Aber es wird dann so sein, sie werden dann auch zu Christen werden und werden dann zusammen mit den gläubigen Christen die letzte Johannesbotschaft verkündigen.
Ja. Klasse, ich muss leider Schluss machen. Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen mit dir darüber sprechen, aber ich glaube, das Wichtige ist gesagt, ich fand es interessant. Also ich finde manchmal die Kommentare und auch die Leserbriefe oder die Zuschauerbriefe, die wir bekommen, finde ich sehr, sehr gut. Ja. Ich freue mich immer darüber. Also ich motiviere einfach nochmal sozusagen auch alle zu Hause am Bildschirm. Schreibt uns gerne auch eure Meinung dazu. Wir sind immer ganz dankbar dafür, diese Dinge zu lesen. Schickt uns eine E-Mail, schreibt Kommentare mit rein. Das freut uns immer, wenn wir uns da beteiligen. Wir können alle voneinander lernen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass wir von dir lernen konnten heute ein bisschen.
Aus dem Wort
war es. Das Römer 9, das 11 war sehr, sehr spannend. Mhm. Die viele Informationen, die du uns gegeben hast. Also vielen Dank dafür.
Gerne.
Vielen Dank auch euch. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.
Gottes Segen.